Tier und Schlichter. Ja. Mit der Taube habe ich dann schon mehr geredet. Das war eine sehr zarte, tiefe Frau. Das war ein großartiger Mensch.
Was tat sie?
Malerin. Malerin, eine sehr gute Malerin. Sie ist auch jetzt nachträglich sehr berühmt. Und den Josef Roth, diesen armen Kerl, der soff ja fürchterlich, nicht wahr? Die ganze Flasche, eine andere Flasche Cognac am Tag. Je mehr soff, desto klarer wurde er, desto gestochener, kleiner und gestochener wurde seine Schrift. Und er war, seine Freundin war diese wunderbare Frau, eine Negerin, aber so etwas an Zuwendung und Liebe zu diesem unglückseligen Roth, der ein herrlicher Schriftsteller war. Und diese Frau, die war die Frau eines Negerhäuptlings gewesen und hatte zwei Negerbuben, also noch Negerer gibt es nicht, und die redeten Plattdeutsch, beiden Negerbuben. Und die hat sich also wirklich in der rührendsten Weise aufopfernd um diesen Josef Roth gekümmert, der nicht mehr zu retten war. Der ist das einfach, hat sich zu Tode gesoffen. Ein wunderbarer Schriftsteller. Den Musil, den habe ich zeitlich wenig gekannt, hatte sehr guten Kontakt mit ihm. Ich war dieses Buch, Der Mann ohne Eigenschaften, das steht ja weit, sogar weit über Thomas Mann für mich. Ein unerhörtes Werk. Ich war, weil Thomas Mann ist ja so ein genialer Manierismus auch dabei, der beim Musil ist nichts, kein Manierismus, weil Musil ist reine Substanz. Ja, also das ist, was ich für Musil. Tucholsky kann ich Folgendes erzählen, der Tucholsky war doch ein Hypochonder und lebte bei uns da in unserem Schlösschen da in Comologno. Ich hatte dort ein wunderbares Haus gekauft für nichts. Und dem war strengste Diät vorgeschrieben. Und die hielt er auch ganz streng ein. Aber außerdem fraß er alles, was wir aßen, noch doppelt mit. Das war der arme Tucholsky. Der hatte keine Zucht. Keine Zucht.
War das in den 20er Jahren?
Das sind dann, ja, etwas später, ja, ja, ja,
ja. Aber dem Max Ernst haben Sie doch dann auch mal ein ziemliches Stück Arbeit verschafft, nicht?
Ja, ja, das war dem Max Ernst. Also wenn ich konnte, habe ich den Leuten natürlich Arbeit verschafft. Ich war damals Verwaltungsratspräsident der Corso-Gesellschaft. Das ist eine Aktiengesellschaft, der das Corso-Theater, ein Varieté-Theater gehörte, mit einer sehr schönen Jugendstil-Fassade. Und das bauten wir um für sehr große Beträge, für damals war das ja ein riesiger Bauauftrag. Und wir hatten im ersten Stock eine Bar vorgesehen und in dieser Bar war eine ganz große freie Wand und da wussten die Herren nicht recht, was sie damit machen sollen. Dann habe ich den Max Ernst gefragt, ob er sich imstande fühle, da ein großes Fresko zu malen. Das bejahte er und ich frug ihn, was er meine, was er dafür haben müsse. Da sagte er, ob 1000 Frau zu viel sei. Ich sagte, wir wollen schauen. Dann habe ich das bei der nächsten Verwaltungsratssitzung vorgetragen und die Herren beschimpften mich, dass ich da das Geld der Gesellschaft zum Fenster hinausschmeißen wolle, für so Blödsinn da. Und ich habe dann gesagt, wir wollen einen kurzen Prozess machen, entweder bewilligen Sie mir die 1000 Frau oder ich lege mein Verwaltungsratsmandat nieder. Dann haben die Herren mir die 1000 Frau bewilligt. Und der Max Ernst hat da ein Fresko von mehreren Metern breit, ein großes Fresko gemalt, von dem ich weiß, dass es später für genau 365.000 Franc von der Wand abgenommen und verkauft wurde. Ja.
Wie war denn jetzt dieser Sarah? Was war das für ein Mensch?
Das kann ich sehr wenig sagen. Der schwebte so. Ich kann mich kaum an ein Gespräch mit dem Zar erinnern. Nun liegt das an mir, ich habe Ich war damals viel weniger gesprächig, als ich heute bin. Also heute kann man mit mir reden. Damals konnte man schwerer mit mir reden. Und es war auch so, es war vielleicht eine, keine Deformation, aber eine Formation professionell. Ich beschränkte mich auf das sachlich-praktisch Wesentliche. Und alles andere erachtete ich als überflüssig, was heute etwas anders ist. Thomas Mann, der hat bei uns gelesen, dann habe ich auch eine Matinee organisiert in diesem Kordeltheater. Hermann Hesse, mit dem habe ich beruflich zu tun gehabt, als ich den Bildhauer Geiser einmal verteidigte vor Gericht. Er war in eine, in einen Rechtsstreit hineingeraten, den ich dann für ihn glimpflich habe erledigen können. Da hatte Hermann Hesse mir ein Zeugnis über den Geiser gegeben. Hermann Haller, das ist heute kein Begriff mehr, Hermann Haller, das war aber ein guter Bildhauer, der hat von meiner ersten Frau einen sehr guten Kopf modelliert, einen polychromen Kopf, der steht bei ihr heute noch. Und der Geiser, der hat, der konnte mich nicht honorieren, hat gesagt, er modelliere mich dafür. Dann hat er meinen Kopf von mir gemacht, einen guten Porträtkopf. Er hat also nur drei Porträts in seinem Leben gemacht, zwei irgendwelche Prominenten und mich. Ja.
Dann gab es doch in den 20er Jahren, herübergekommen aus der Kriegszeit, nach des Ersten Weltkrieges, eine Gruppe in Zürich, die später mit dem Namen, mit dem Stempel Dadaisten belegt wurde.
Ja. Ja, das war diese ganze Dada-Gruppe, da war der Tristan Tzara, war der Dadaist. Aber da sind mir keine Namen, wenn man mir Namen nennt, kommen sie in den Sinn, aber von mir aus nicht.
Hugo Ball?
Hugo Ball zum Beispiel, ja, Hugo Ball, ja, den kannte ich natürlich, Hugo Ball, ja.
Ja. Wie war der? Wie fühlte der sich an?
Weiß ich auch nicht mehr, weiß ich nicht mehr, weil das ist immerhin 60 Jahre her, nicht? Ja. Ja.
Und Tolle?
Ernst Toller, mit dem habe ich sehr guten Kontakt gehabt. Ernst Toller hat also sich sehr verdient gemacht. Ich führte damals einen, das war aber schon später, das war schon so 1930, 1932, so einen Riesenprozess, Justizirrtumsprozess. Das war ein Arzt und seine Geliebte, waren zu je 20 Jahren Zuchthaus verurteilt worden. Damals hatte ich sie nicht vertreten. Wegen angeblicher Ermordung der Ehefrau. Ein Berner Kollege und ich haben die Revision geführt. Er vertrat den Arzt, ich vertrat die Geliebte. Und da war der Ernst Toller da und ich habe ihn dann einmal mitgenommen, als wir, ich fuhr dann während fast 3 Jahren jedes Weekend nach Bern, wo dieser Kollege und ich, wir besuchten diesen Arzt Dr. Riedel und diese Frau Antonia Guala, eine Italienerin, in Gefängnissen, um die Moral etwas hochzuhalten. Die Guala saß im Zuchthaus Hindelbank und Dr. Riedel im Zuchthaus Thorberg. Und wir haben dann, haben mitgenommen für einen Besuch, nach Thorberg. Und da hat er erfahren, ein Disziplinarverfahren, das die dort praktizierten, wenn sich ein Gefangener unbotmäßig, dieses schöne Wort, unbotmäßig benahm, da wurde er also als Strafe in das Gatter gesperrt. Das Gatter, das war im tiefsten Keller, in einer Ecke, ein Gitter, eine Gittertüre, hinter die man ihn stellte, und wenn er ein bisschen einen dicken Bauch hatte, so war der Platz so eng, dass es ihm den Bauch zusammendrückte. Und da wurde so ein Mann für 24 Stunden in dieses Gatter gepfercht. Und er konnte schreien, wie er wollte, man hörte ihn nicht. Und da haben sie einmal einen Mann eingesperrt, und der brüllte so, dass der Direktor ihn doch hörte in seiner Wohnung. Der Mann, der hatte Prostata-Geschichten und konnte den Urin nicht lassen und platzte vor Schmerz. Da hat man, und diesen Fall hat der Toller dann publiziert. Dann hat das Zuchthaus Thorberg das Gatter abgeschafft. Das hat es also als ein Verdienst vom Ernst Toller. Ja.
Dieser Hermann Hesse, war das damals?
Wie?
Dieser Hermann Hesse,
ja.
War das damals schon ein Mann, der so Qualitäten des Abstandnehmens, des...
Hermann Hesse war nicht leicht zugänglich. Ich würde sagen, Hermann Hesse war ein Holzschnitt. Eine Holzschnittfigur. Ja. Sachlich sofort bereit, diesen Dienst, diesen Geiser zu erweisen, aber verlor nicht viel Worte. Ja.
Hatte er so übersinnliche Sphären?
Davon habe ich nichts gemerkt. Möglich, davon weiß ich nichts. Ja. Davon weiß ich nichts.
Ja. Dann sind da diese beiden italienisch klingenden Namen, da ist Silone, da ist Canetti.
Ja.
Wie waren die?
Der Canetti, der war ein explodierender, dynamischer Bursche, war sehr klein, daher redete er sehr laut, war sehr sympathisch, aber ungegoren. Und ich kann mich also an den Text dieser, aus der Blendung nicht mehr erinnern. Ich weiß nur, der hat diesen Text kolossal gebrüllt. Aber ich habe die Blendung nicht gelesen, aber es muss sehr gut sein. Es soll ein herrliches Buch sein, habe ich mir sagen lassen, ja. Und der Silone, ich meine, das war ein Mann mit einem sehr schweren Schicksal, ein auch kranker Mann, junger Mann, der kam aus Italien. Und um den haben wir uns sehr bemüht. Wir hatten einfach eine menschliche Anteilnahme. Und besonders meine Frau, die hat also gemerkt, dass das ein großer Künstler ist. Und er hat also auch dieses, während des Schreibens hat er sich mit ihr auch beraten über diese von Tamara. Aline, die hat diese Eigenschaft gehabt, dass sie auf Künstler katalytisch wirkte. Als Katalysator, als Anreizer. Sie war auch ja lange nach mir, also nach unserer Scheidung, war sie lange verheiratet mit dem sehr guten Komponisten Wladimir Vogel. Und der Wladimir Vogel wäre nicht der Wladimir Vogel geworden, wenn er an seiner Seite nicht die Muse Aline Ducoma gehabt hätte. Da hat sie, es ist so, als sie mit ihm, von ihm auseinanderging, hat sie mich um Rat gebeten und sie war sehr verzweifelt, nicht etwa den Mann zu verlieren, denn das war, aber verzweifelt, dass sie da vielleicht 20 Jahre ihres Lebens verfehlt habe. Und es ist mir dann gelungen, sie mit einem Wort wieder, sagen wir mal sogar, aufzurichten. Ich habe gesagt, das sind keine 20 verfehlten Jahre. Es ist nur dir ein kleines Missverständnis unterlaufen. Du hast den Menschen mit dem, du hast den Künstler mit dem Menschen verwechselt. Enttäuscht hat dich der Mensch, nicht aber der Künstler. Im Gegenteil, ist ein großer Künstler mit deiner Hilfe geworden. Das ist ein Werk von 20 Jahren, das du nicht zu bereuen brauchst. Und damit war der Fall Vogel erledigt.
Das waren jetzt alles Personen in Zürich, in dem Zürich der 20er und frühen 30er Jahre. Kam damals schon Max Frisch auch in den Kreis?
Max Frisch habe ich gekannt. Ich hatte mich schon ein bisschen politisch betätigt. Ich kann mich nicht erinnern, ob Max Frisch zu uns ins Haus kam. Ich habe ihn nachher dann sehr gut möglich, es ist sehr möglich, dass er auch, es kamen also unendlich viele Leute. Also ich kannte ihn natürlich. Es war so damals, als dann die Hitlerei kam und Dimitrov, sie ist in einem Begriff.
Aber sagen Sie es noch mal ein bisschen.
Dieser Dimitrov-Prozess, wo der Dimitrov angeklagt war, diesen Reichstag angezündet zu haben, zu Unrecht, er hat ihn nie angezündet. da hätte ich den Dimitrov verteidigen sollen. Ich hatte also den Auftrag, ihn zu verteidigen in Deutschland. Und dann habe ich die Erlaubnis vom Reichsgericht nicht bekommen, was mir leid tat. Hätte ich sie bekommen, so wäre ich dann in Deutschland höchstwahrscheinlich ermordet worden damals. Aber ich habe es nicht bekommen und er hat sich selbst verteidigt, der großartig, nicht wahr? Und da hat man in der Schweiz so Meetings veranstaltet. An diesen Meetings habe ich öffentlich gesprochen, das waren so Meetings von mehreren tausend Personen, also antinazistische Meetings. Ich habe gern öffentlich gesprochen, hatte auch Wirkung und ich weiß, dass ich meine Ansprache mit den Worten beendete, dass Deutschland einen neuen Nationalhelden hat, sein Name ist Dimitrov.
Hatten Sie während Ihrer Anwaltstätigkeit jetzt auch sehr viel über die Schweizer Grenzen hinaus zu tun?
Ich hätte die Möglichkeit gehabt, die größten Mandate nach Deutschland. Ich habe alles abgelehnt.
Schon vor 33?
Ja. Ich war im Jahre des Generalstreiks, ich glaube um 1922 herum, war ich in halboffizieller Mission in Deutschland. Ich war damals Sekretär des Lebensmittelamtes der Stadt Zürich. Ich war ganz jung, hatte ich immer so Posten. Ja. Musste ich also nach Deutschland. Und bin dann nach Deutschland gefahren. Und ich habe das leider nicht zu Protokoll gegeben, ich kann es nicht beweisen. Aber als ich damals... Ich kam dann in Deutschland, es war dann auch ein Bahnstreik, irgend so etwas. Als ich aus Deutschland zurückkam, habe ich erklärt, ich werde dieses Land nie mehr betreten, ich werde mit diesem Land nie mehr etwas zu tun haben. Es riecht mir zu sehr, das Wort Nazi existierte noch nicht, aber so wahr ich hier sitze, das meinte ich. Das meinte ich. Und habe so dieses Gewöhnnis gehalten, bis vor genau 20 Jahren, als ich hier meine jetzige Frau kennenlernte, die in Berlin wohnte, dann habe ich dieses Gelöbnis gebrochen und habe sie in Berlin besucht.
Und wie waren jetzt die politischen Situationen? Es gab ja eine Zeit, Ende der 20er Jahre, auch zur Zeit des beginnenden Völkerbundes, als die Narben des Ersten Weltkrieges zu verheilen schienen.
Ja.
Wie erfuhr man in der Schweiz diese Möglichkeit, ich nenne nur den Namen Stresemann, eines Deutschland, das sich besinnen würde?
Schauen Sie, da bin ich ein sehr schlechter Kandidat, um befragt zu werden. Ich bin ein völlig unpolitischer Mensch. Ich habe mich darum einfach nicht gekümmert. Ich habe mich wieder angefangen, nicht um Politik, sondern um Menschen zu kümmern, als die Nazis waren. Da habe ich mich antinazistisch betätigt. Aber um Politik nie. Ich bin auch nie in einer Partei gewesen.
Wie sah das dann aus? 1933 war ja von Anfang an ganz klar, wohin das steuern würde.
Ja.
Wie war Ihnen das klar?
Mir war das vollkommen klar. Mir war das vollkommen klar. Und ich habe also mit hohem Lachen mir am Radio angehört, was dieser Idiot von Chamberlain in München anstellte, nicht wahr? Aber mir war das vollkommen... Ich habe übrigens damals ein bisschen in der Zeitung geschrieben. Ich könnte die Artikel vielleicht noch... Ich habe zum Beispiel einen Artikel geschrieben über die Droit de la Masse. Auf Deutsch geschrieben, ich habe nur getippt. Dann habe ich ich habe mehrere Artikel geschrieben. Ich habe auch Artikel gegen die Schweizer Fremdenpolizei geschrieben, über das schlechte Benehmen der Fremdenpolizei. Und einen anderen Artikel habe ich, der ist nicht schlecht, den habe ich geschrieben, also über die Nazi-Mentalität, ich weiß nicht.
Wie sah denn der Inhalt dieses Artikels über droit de la masse und auch über das Verhalten der fremden Polizei aus. Was war der Inhalt?
Ja, über die Fremdenpolizei, das war ein ganz anderer Artikel. Le droit de la masse, da habe ich versucht zu analysieren. Ich habe gesagt, im Prinzip, dass der Mensch unter zwei Aspekten gesehen werden kann, als Individuum und als Teil einer Masse. Und je nach den Zeiten tritt das Individuum mehr in Erscheinung und in anderen Zeiten verschwindet das Individuum in der Masse. Und habe dann als Individuum ein bisschen die Person von Churchill genannt und dann Leroy und das andere vielleicht genannt oder nicht genannt, den Hitler, der gar keinen Persönlichkeitsgehalt hat, sondern nur ein Gefäß ist, in das man Schmutz hineintun kann. Er hatte kein Persönlichkeitsgehalt, nicht wahr? Also darüber habe ich geschrieben. Und dann, ich muss diese Artikel suchen, kann ich.
Und die Fremdenpolizei, was waren die Eindrücke?
Die Fremdenpolizei, das war, ich sagte Ihnen, glaube ich, ich weiß nicht, ob auf Band oder heute, über diese ethischen und moralischen Qualitäten, diese hohe menschliche Qualität des Schweizers, wenn er von Qualität ist. Es gibt aber auch den bestialischen Schweizer, der sich dann als Fremdenpolizist betätigt. Niederträchtig. Die Fremdenpolizei war niederträchtig. Oder diese hypokrite Mentalität. Ich war, als ich im politischen Departement war, ist bekannt geworden, dass ich Russisch kann. Dann hat man mir aufgefangene Telegramme und so weiter zu übersetzen gegeben vom Generalstab. Und dann hat mir der Generalstab mich gebeten zu übersetzen einen Text, wo nahe steht, ich erkläre mit Gegenwärtigem, dass ich auf eigenen Wunsch über die Grenze nach Frankreich zurückgestellt wurde. Der Hintergrund dieses Textes war, dass wenn einer einwahlfroh, also ein in Russland, in Frankreich gefangener Russe, über die Grenze kam er in ein Straflager, und wenn er zurückgeschickt wurde, und wenn ein zweites Mal, so wurde er zu Tode verurteilt. Und da die Schweizer lieb sind und niemand in den Tod schicken, haben sie sich unterschreiben lassen, ich gehe freiwillig. Aber ich habe gesagt, so viel Russisch kann ich nicht, das kann ich nicht ins Russische übersetzen. Ja. Aber das ist diese hypokrite Mentalität, die auch vorhanden ist, bei allen Qualitäten, die die Schweizer haben.
Und die gab es auch schon Anfang der 20er Jahre?
Ah, das gab es damals schon, das gab es immer. Nie war der Schweizer, der ein wunderbarer Söldner war, hat aber auch die negative Seite des Söldners.
Ja, das ist, haben Sie auch den Fall Iljitsch Lenin schon in diesem Licht gesehen?
Damals? Welchen Fall?
Von Lenin.
Da wusste ich zu wenig. Es ist so, man wollte mich als junger Mann dem Lenin vorstellen, als hoffnungsvoller Jüngling, und das hat sich nicht ergeben. Aber ich war nicht interessiert, verstehen Sie. Ja. Ich habe allerdings einen Fall behandelt, ein sehr hübscher Fall. Da war in der Schweiz geflüchtet der Kommunist Neumann. Ich weiß nicht mehr, ob die Russen, glaube ich, oder die Deutschen, ich weiß nicht, die Tatbestände weiß ich nicht. Kurz und gut, es wurde verlangt, ich glaube, die Deutschen verlangten seine Auslieferung, ja, die deutsche Staatsanwaltschaft verlangte seine Auslieferung und konstruierte natürlich kriminelle, also Delikte, die auslieferungspflichtig wären, als politischer wäre er nicht. Und ich habe dann also diesen Fall bearbeitet und ich sagte, glaube ich, gestern, als wir sprachen, wie ich es fertig brachte, viele Prozesse zu gewinnen, ich habe Ihnen gesagt, mit dem Popo, durch Studium der Akten. Ich habe also diese Akten studiert und studiert und studiert und alle möglichen Argumente gesammelt. Und dann habe ich gesehen, an einer Ecke oben, P vom deutschen Dossier. Das hieß politisch. Das P, das habe ich dann in Erfahrung gebracht, konnte es nachweisen, dass das P heißt politisch. Und da wird dann ein PS gemacht, meine ganze Argumentation zu lesen, können Sie schenken, lesen Sie nur das P, das heißt politisch, der Fall ist politisch, er ist nicht ausgeliefert worden.
Dann kamen ab 33 doch sehr viele auch jüdische Emigranten in die Schweiz.
Ja.
Hatten Sie als Anwalt viel mit ihnen zu tun?
Ich hatte viel mit ihnen zu tun, sehr wenig als Anwalt, sondern die kamen alle durch mein Büro und brauchten Geld. Und ich habe denen gegeben. Ich hatte eine in Anführung naive Sekretärin. Die kam dann einmal so gegen Ende des Monats und sagte, Herr Rechtsanwalt, wissen Sie, wie viel wir schon gegeben haben diesen Monat? Ich sagte, weiß ich nicht. Dann nannte sie irgendeinen horrenden Betrag, ich weiß den nicht mehr. Und hat also gesagt, ich muss das ein bisschen aufpassen mit dem Geben. Ja, und dann, zynisch wie ich bin, kann ich Folgendes sagen. Ich habe also manchmal Immigranten logiert. Das ist nun also, hat mit Jüdischem nichts zu tun, sondern es hat mit den unglücklichen Menschen zu tun. Und habe mit diesen Logierbesuchen sehr schlechte Erfahrungen gemacht und habe das in dem Satz zusammengefasst, den Fotografenapparat gestohlen und ins Bett geschissen ist das Wenigste. Es hat mich aber nicht gehindert, immer weiter Logierbesuche aufzunehmen.
Färbte denn jetzt diese braune Soße aus Deutschland auch in die Schweiz über?
Enorm. Enorm. Die Schweiz ist ja schier umgekippt. Das weiß man wenig. Und vor dem Umkippen hat sie gerettet der General Guisan, der ein genialer Bauer war. Er hat also doch veranstaltet, diesen Treffen der oberen der Offiziere vom Major an aufwärts, hat sämtliche höheren Offiziere auf ein Schiff geladen, was sehr gefährlich war, wenn das Schiff untergegangen wäre, hat sie an den Lütli gefahren und haben, um dem Bundesrat ein Bein zu stellen, der Bundesrat wollte ja umkippen, haben sie den Lütli-Schwur wiederholt, nur über unsere Leichen. Das war das eine. Und das andere war sein Bluff mit dem Réduit. Kennen Sie die Sache? Der deutsche Generalstab war im Begriffe, die Invasion in die Schweiz zu organisieren. Dann hat sich der General Guisan die deutschen Generalstäbler eingeladen zu einer Besprechung und hat gesagt, meine Herren, nur damit Sie im Klaren sind, Sie können kommen. Wir werden also weder Schaffhausen, auch Zürich nicht, auch Basel nicht, Sie können die ganze Schweiz besetzen. Aber wir haben uns eingerichtet im Réduit, in den Bergen um den Gotthard herum. Und da können wir 3 Jahre sie halten. Und da kommen sie nie durch. Die haben in diesen Schwindel geglaubt und die Invasion hat nicht stattgefunden.
Das war zu der Zeit, als die Tschechei
wurde? Ja, das kann ich weiß, geografisch. Das war zu der Zeit, als der Bundesrat Pilegola umfallen wollte, als der Herr Motta, der berühmte Herr Motta, der war auch am Umfallen. Und da hat, das ist dann wieder die Qualität des Schweizers, es ist in solchen Momenten steht dann ein Mann oder eine Gruppe auf, die klar sieht. Und diese jahrhundertelange demokratische Erziehung ermöglicht es, dass solche Leute, die aufstehen, auch stehen bleiben. Ja.
Diese Qualität hatte sie ja nun auch von Hause her, aber dann auch hier wahrscheinlich mitgeprägt. Wie war Ihr Empfinden dann gegenüber Situationen wie etwa die in der Spanischen Republik?
Ja, als das ist also eine lange Geschichte, die ich schon so oft erzählt habe, die ich schon langweilig finde. Ich habe also der legitimen spanischen Regierung geholfen, sich gegen Franco zu wehren. Und das hat mich.
Wie kamen Sie dazu?
Wie
kamen Sie dazu?
Ich bin angefragt, weil man meine Gesinnung kannte oder vermutete, angefragt worden, ob ich als Treuhänder funktionieren würde bei Waffenlieferungen an die legitime spanische Regierung. Ich habe dann gesagt, ja, unter einer Bedingung, ich will kein Honorar dafür haben. Es ist an diesen Waffenlieferungen ungeheuer verdient worden von allen möglichen Zwischenleuten. Nur ich wollte davon nichts wissen. Und ich habe der legitimen spanischen Regierung vermittelt, eine große Zahl von Schweizer Flugzeugen, die von der Swissair ausrangiert waren, aber die alle noch flugfähig waren. Und zwar auf die Weise, dass offiziell Käuferin dieser Flugzeuge die Air France war. Die wurden an die Air France geliefert und wenn sie dann in Paris ankamen, wurden sie von spanischen Piloten bestiegen und wurden also weitergeflogen. Und auf ähnliche Weise habe ich der legitimen spanischen Regierung die gesamte zweite Garnitur der litauischen Artillerie vermittelt, die haben sie bekommen. Diese meine Tätigkeit verstieß gegen ein Spezialgesetz, ein Sondergesetz, das verfassungswidrig war und ich bin denunziert worden und wurde dann prozessiert und verurteilt. Ich habe also geltend gemacht vor Gericht, dass dieses Gesetz verfassungswidrig sei und bin durch einen opportunistischen Stichwortentscheid, also Stichentscheid des Präsidenten des Bundesgerichtes verurteilt worden. 5 Richter, 2 waren für Freispruch wegen Verfassungswidrigkeit, 2 wegen Verurteilung, für Verurteilung und der Bundesgerichtspräsident hat dann also Stichentscheid zugunsten der Verurteilung gesprochen.
Was war verfassungswidrig an dem Gesetz?
Das war, das Gesetz besagte, das ist mir schon jetzt zu kompliziert, aber das war eine verfassungswidrige Auslegung. Das Gesetz verbot den Verkauf von Waffen an Parteien, die im Streit liegen. Nun ist eine Regierung keine Partei. Ja. Es war nicht die Lieferung der Waffen an die legitime spanische Regierung war nicht verfassungswidrig. Und diese Bestimmung, das Gesetz war, das kann ich nicht mehr so begründen, weil das Gesetz als solches war auch verfassungswidrig. Und diese Auffassung pflichteten eben 2 der 3 Bundesrichter bei und der Präsident stimmte anders. Ich habe dann damit also meine...
Das Urteil war wie?
4 Monate ohne Gewährung der bedingten Verurteilung. Und zwar, weil die genügende Reue bei mir fehlte. Man hat mich gefragt, ob ich bereue und ich habe also vielleicht ungeschickterweise, aber ich bereue es nicht, gesagt, ja, ich bereue es, ich würde es das nächste Mal nicht aus der Schweiz machen, sondern vom Ausland her, aber machen werde ich es. Das war also keine genügende Reuebekundung und es wurde mir die bedingte Verurteilung nicht gewährt.
Sie haben dann die 4 Monate...
Ich habe die 4 Monate abgesessen, ja. Die 4 Monate abgesessen.
Und bedeutete diese Verurteilung jetzt auch, dass die Karriere des Strafrechts...
Die Karriere war erledigt. Ich habe mein Patent verloren, ich habe alles verloren und bin weggezogen hierher. Ich hätte mich später wieder bemühen können um das Patent, hätte es vielleicht wieder bekommen. Übrigens, dieser Patententzug war auch sonderbar. Das Anwaltsgesetz war kurz vorher abgeändert worden. Im alten Anwaltsgesetz hieß es, Disziplinarstrafen können sein Verweis, Buße, temporärer Entzug des Patentes, gänzlicher Entzug des Patentes. Nun liegt da ja ein Denkfehler. Wenn man sagt Entzug des Patentes, so liegt darin auch die Möglichkeit, temporär zu entziehen. Und im neuen Gesetz ist diese Schlacke bereinigt worden, das hieß also Verweis, Buße, Patententzug. Und daraus hat dann bei meinem Fall gesagt, es der temporäre Entzug sei nicht mehr vorgesehen, folglich entzieht man sie im Ganzen. Und mit der Bestimmung, wenn dann das Patent entzogen ist, kann man es erst nach 10 Jahren, kann man wieder, ich hätte es wieder bekommen, ich habe aber nicht mehr wollen. Ja, wissen Sie, es ist so, ich bin der Auffassung, so ungerecht ein Schicksal scheinen mag, man kommt zu seinem Schicksal nicht von ungefähr. Man hat sein Schicksal zu verantworten. Bis auf eben, das habe ich in den Bois de la Masse ausgeführt, wenn ein Jude in Deutschland zu den 5 Millionen oder 6 Millionen gehört, die ermordet wurden, das hat er nicht zu verantworten. Aber sonst hat man weitgehend kommt man zu seinem Schicksal nicht von ungefähr und hat sein Schicksal zu verantworten. Und ich behaupte, wenn meine Freunde sagen mir, man hat dich also niederträchtig behandelt, sage ich, ja, ich bin aber dazu nicht von ungefähr gekommen, ich hätte es vermeiden können.
War in diesem Patententzug,
ja,
und vielleicht auch in dem Urteil,
ja,
ein Stück Neid auf diesen...
Es war Neid auf diesen... zu keiner Partei, zu keiner irgendwie Gemeinschaft gehörenden Einzelgänger, zu diesem ungeheuer erfolgreichen Einzelgänger und zu dem Juden. Ja. Es war ein Gemisch von Ressentiments, das da auf mich herunterquasselte. Aber natürlich war bei mir noch sehr viel Asoziales, dass ich die Gesellschaft ablehnte, ja vielleicht auch zum großen Teil immer noch verachtete. Ich war ein Nothelfer, an den sich die Leute wandten in äußerster Not, aber den sie bewunderten und fürchteten und sind ihn losgeworden. Aber es ist aber, von mir aus gesehen ist es so, ich hatte mein Maß erfüllt. So oder so war es richtig, abzutreten. Ich hatte mein Maß sehr rasch erfüllt, aber ich hatte mein Maß erfüllt. Ich hatte die höchsten Höhen des sensationellsten Erfolge hatte ich erklommen. Es war für mich persönlich, mein Schicksal war eigentlich erfüllt. Ich hatte meine Mission erfüllt. Ich hatte auch menschlich positive Resultate erzielt und damit war es getan und ich durfte von der Bühne abtreten und wurde abgetreten. Ich habe daraus vielleicht das eine gelernt, man soll seinem Schicksal nicht nachhinken und habe seither immer vorher das getan, was man nicht zu spät tun soll. Ich habe beispielsweise aufgehört, Auto zu fahren, als ich noch sehr gut fahren konnte und so weiter. Man soll das dem Schicksal eher vorauseilen, als dem Schicksal nachgeben.
Sie haben dann in dieser Haftzeit, wie Sie gesagt haben, Ihren inneren Punkt gefunden.
Ja.
Die Wände waren Ihnen nicht zu nah,
ja,
der Zelle.
Ja.
Was hat es für Sie bewirkt?
Darüber habe ich, glaube ich, schon gesprochen. Ja.
C.G. Jung riet Ihnen, sich zurückzuziehen. C.G. Jung hatte Ihnen geraten, sich zu verkriechen wie das verwundete Tier. Und Sie sind ja aus Zürich weggegangen, aber mit dieser inneren Sicherheit. Was kam da jetzt an Neuem im Tessin?
Am neuen Tessin, ich war des naiven Glaubens, dass ich der Welt nun entsage. Aber da kamen bald sehr viele Freunde hinauf und Freundinnen. Und ich bin dann, nachdem ich sehr lange in Porta über Brissago allein war und nicht allein gelassen wurde, fing ich dann, ich hatte dann ziemlich bald überhaupt kein Geld mehr. Und es kam der Moment, wo ich nur einen Franken, effektiv nur einen Franken in der Tasche hatte. Und da dachte ich mir, es ist vielleicht Zeit, dass ich mich umsehe nach einem weiteren Franken. Ich weiß nicht, ob ich Ihnen das erzählen soll, das ist eine ganz lustige Geschichte. Ich bin also mit dem Franken in der Tasche, bin ich da auf die Wanderung gegangen, also von Bauern zu Bauer, und sah im Hof eines Bauern liegen ein zerbeultes Kupfergefäß und es war, hatte auch noch ein Loch. Und das fand ich ganz hübsch und ich sah, dass diese Kupfergefäß antik sein müsse, weil die Lötstelle war eine antike. Und frug den, was das kostet, und sagte, ja, das ist doch kaputt. Ja, Und dann sagte ich ihm, ich biete ihm einen Frank. Und da war er so hoch beglückt. Ich habe das nach Hause genommen, in meine Zimmer. Das ist auch eine Geschichte, wie ich da Zimmer gemietet hatte.
Mögen Sie die erzählen?
Ja, aber das verlängert die Sache furchtbar.
Das stört mich nicht.
So, es ist so, ich hatte per Zufall einmal in der Porte Brissago hatte ich einen Spaziergang gemacht und war in einer kleinen Wirtschaft geblieben und habe dort eine Kleinigkeit gegessen. Dann hatten sie mir aufgeschrieben, 2 Eier, 9 Sorti, macht 18, Brot, 6 Sorti, so. Und so eine Rechnung, die so zusammen 71 Sorti machte, da habe ich mir gedacht, da ist gut bleiben. Und als ich dann da Zürich verließ, bin ich dahin und die haben wirklich effektiv 2 Zimmer gehabt. Die habe ich dann gemietet, aber in diesen Zimmern, die waren praktisch kaum bewohnbar. Und ich hatte dann also noch restliche paar tausend Franken, die habe ich dann da hineingegeben. Ich habe das gemietet für 300 Franken im Jahr. Ich habe den Zins für 10 Jahre im Voraus bezahlt. Ich hatte 10.000 Franken. Und die restlichen 7.000 Franken habe ich hineingesteckt, um ein Badezimmer zu machen, Küche und so. Eine sehr nette Bleibe gefunden. Dann hatte ich aber dann nur noch ein paar hundert Franken, die aufgingen, bis ich nur einen Franken hatte. Und mit dem ging ich also dann spazieren. Und kaufte also dieses zerbeulte Kupfergefäß, ging nach Hause, lieh mir einen Holzhammer, hab das zurechtgeklopft, hab es das gescheuert. Dann war es plötzlich eine ganz hübsche kleine Antiquität. Damals fuhren die Autos nicht. Ich habe dann ein Velo, hatte ich auch noch, ein Rad. Ich fuhr dann mit dem Rad nach Ascona, da war ein altes Fräulein, die hatte ein Antiquitätengeschäft. Und ich sagte, liebes Fräulein, ich habe da eine sehr schöne Antiquität, schauen Sie. Sie sagt, ich solle keine Geschichten erzählen, mehr als 5 Franken geben Sie mir nicht für diesen Topf. Ich bin gemacht, liebes Fräulein, bitte 5 Franken. Da machte ich wieder so ein paar Geschäfte und hatte schon 10 Franken Kapital und ging wieder zu einem Bauern und habe bei ihm auf dem Estrich einen Rahmen gefunden. Von Rahmen verstand ich gar nichts, aber der Rahmen schien mir so vielleicht sogar aus dem 17. Jahrhundert zu sein. Ein ganz schöner Rahmen, war ehemals vergoldet. Also das gleiche Gespräch, ich gebe ihm 10 Franken noch so gerne. Ich habe den Rahmen nach Hause genommen, habe ihn etwas in Ordnung gebracht. Und dann kam zufällig ein Freund von mir, der hatte einen Fotoapparat. Da habe ich meinen Kopf in die Ecke des Rahmens getan, der hat das fotografiert. Und ich habe das geschickt an meinen Freund Schmied, den Direktor des Museums in Basel, der berühmte Schmied. Und der schrieb mir zurück, er freue sich sehr, eine Nachricht von mir zu haben mit einer so originellen Fotografie. Aber was meinen Rahmen betrifft, da können wir keinen guten Brief schreiben. Es ist ein Museum. Also mehr als 180 Franken können wir nicht geben. Gemacht, mein Freund, gemacht. Und so wurde ich Antiquar. Und so habe ich jetzt diesen Laden auf diese Weise.
Wie sah Ihr persönliches Leben damals aus? Lebten Sie noch mit Aline Ducomont zusammen?
Nein, wir waren längst getrennt, geschieden. Ich habe im Laufe der Zeit mehrere sehr gute, sehr liebe Freundinnen gehabt, die sind wunderbare Erinnerungen, und habe dann jetzt vor etwas mehr als 20 Jahren, ja, in der Zwischenzeit habe ich ja noch einmal geheiratet und 2 Kinder bekommen, habe ich ganz vergessen.
Das müssen wir dann nachholen.
Habe ich ganz vergessen. Ja. Ja, das ist die meine zweite Frau, die war wunderhübsch und sehr charmant. Die Ehe war von ihr aus gesehen und von mir aus gesehen, ja, erheblich älter, war wahrscheinlich ein Fehler. Es ging nicht sehr gut. Aber wir haben doch also diese 2 prächtigen Kinder auf die Welt gestellt, zu ihrer Freude, zu meiner Freude. Wir stehen sehr gut miteinander, nachdem wir geschieden sind. Und dann habe ich meine jetzige Frau kennengelernt auf eine sehr komische Weise. Da war hergezogen ein deutsches Ehepaar, er ein Industrieberater. Die hatten ein Haus, sie haben sich bei mir Sachen, Antiquitäten gekauft und sagten mir, ich wohnte damals genau gegenüber dieses Hauses, Serodine, hier gegenüber, wo dieser kleine Balkon sichtbar ist. Sie sagten mir, sie hätten eine Freundin in Berlin, die habe nicht viel Geld, sie sei rekonvaleszent nach schwerer Lungenerkrankung, und ob ich eine billige Unterkunft wisse. Und ich sagte, die kann ja bei mir wohnen. Ich habe ein Gastzimmer, worauf die entsetzt die Hände zusammenschlug. Sie mit ihrem Ruf, Sie sind doch wohl verrückt. Das sage ich, wetten. Da habe ich gesagt, gut, ich sage Ihnen eine Pension, aber wetten, dass sie die dritte Nacht schon bei mir sein wird. Ich habe die Wette gewonnen. Und nachher haben wir geheiratet.
Sehr schön. Ich wechsle mal eben das Band.